Ach, Sie sind doch schon lange im Ruhestand. Sind Sie denn immer noch da? Ja. Gut. Liebe Freunde, ich bin immer noch da, leider. Ja. Und Sie sind auch immer noch da. Ich begrüße Sie, die Sie immer noch da sind. Und ich begrüße auch die, die heute Abend zum ersten Mal hierher gekommen sind. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr diese Reihe Mut für morgen fortsetzen können. Vielleicht am Anfang noch eine kleine Information zum Thema Vesperkirche. Das haben Sie sicher auch sonst noch nie gehört. Unser Diakon, Herr Seibold, wird uns dazu ein paar Sätze sagen, zu dieser Aktion hier in unserer Stadt, die die Gesamtkirchengemeinde durchführt. Herr Seibold, bitte sagen Sie ein paar Sätze.
Herzlichen Glückwunsch an all die, die heute Abend ein warmes Abendessen gehabt haben und aus einer warmen Stube kommen. Sie wissen sicher ebenso gut wie ich, dass es viele Menschen in unserer Stadt gibt, die kein warmes Zuhause haben und für die es auch kein warmes Essen gibt. Etwa 4.000 schätzt man die Zahl von Obdachlosen hier in der Stadt. Eine ganze Reihe, darunter auch Kinder und Jugendliche. Wir wollen dieser Armut, dieser Not ein Stück weit begegnen drüben in der Leonhardskirche. In der Aktion Vesperkirche wird von 22. Januar bis 19. März, also 8 Wochen lang, jeden Tag die Kirche geöffnet sein. Ein Mittagessen gibt es dort. Man kann sich aufwärmen, kann dort sein zu Gesprächen. Es gibt eine ambulante Versorgung, gibt Kaffee und ein Vesper zum mit nach Hause nehmen und zum Schluss eine Andacht. Von Montag bis Sonntag durchgängig geöffnet. Wir denken, dass das eine wichtige Einrichtung ist, weil die Not so groß ist. Und wir versuchen auch, andere Menschen zu erreichen, etwa bosnische Kriegsflüchtlinge, die hier leben, oder Frauen, die zu den sogenannten Trümmerfrauen gehören und eine Mini-Rente, wenn überhaupt, bekommen. Für all solche Menschen in Not ist dieses Essen gedacht. Und nun habe ich hier einen Zettel in der Hand, das ist nicht mein Spickzettel, sondern ein Gutschein. Und die gibt es später zu kaufen, dort am Tisch. Das Essen dort kostet 2 Mark, sodass es sich jeder leisten kann und dass es nicht geschenkt ist. So geschenktes Essen kann auch beschämend sein. Aber mit den 2 Mark ist natürlich das Essen nicht gedeckt. Es soll ein gutes, ausreichendes Essen sein mit Vitaminen und allem drum und dran, sonst ein ehrenamtlicher Koch im Ruhestand kocht. Diesen Gutschein bekommen Sie für 5 Mark und jetzt können Sie zweierlei damit tun. Zum einen unterstützen Sie mit dem Kauf so eines Gutscheines oder, wenn Sie möchten, auch mehrerer, diese Arbeit. Und zum anderen kann man den Gutschein einem geben, von dem man denkt, dem tät so ein warmes Essen und ein Gespräch gut auf der Königstraße oder vielleicht in der Nachbarschaft oder in der U-Bahn. Ich möchte Sie ermuntern, einladen, doch zu schauen, dass nicht nur Ihr Teller voll ist, sondern dass auch andere Leute einen Mittagstisch und etwas Wärme bekommen. Herzlichen Dank. Auf dem Zettel steht alles Weitere. Mitarbeiter werden auch noch gesucht. Können Sie von mir noch mehr erfahren?
Gut. Und nun beginnen wir mit dem Lied 501. Lied 501, die Verse 1 bis 4. Wir wollen stille werden. Herr, und jetzt gib du uns ein Wort, ein Gedanke, etwas, was uns hilft, unseren Weg weiterzugehen. Gib, dass wir all das weglegen können, was uns heute bewegte. Herr, schenk uns jetzt deinen Heiligen Geist. Amen. Mut für morgen, wenn einem die Hitze zu schaffen macht. Wir kommen bei unserem schnellen Gang durch die Bibel heute zum Danielbuch. Wir lesen heute Daniel 3. Am Sonntag in 8 Tagen im Gottesdienst hören wir Daniel 5 beim Bibelsonntag und deshalb jetzt ein Blick hinein in dieses wichtige Buch. Kapitel 3 überschrieben, viele von uns kennen es, die drei Männer im Feuerofen. Ich lese daraus, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und da kamen sie auch zusammen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Alle Leute fielen nieder. Drei, die hier genannt werden, nicht, nämlich Satrach, Mesach und Abednego. Und sie werden zum König einbestellt. Und da fingen Satrach, Mesach und Abednego an und sprachen zum König, es ist nicht nötig, dass wir auf deine Fragen antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, den wir verehren, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. O König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Und da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichtes veränderte sich gegenüber diesen Männern und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte und sie wurden in den Ofen geworfen. Und da entsetzte sich der König Nebukadnezar, er schaute hinein in diesen Ofen, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Satrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Und da traten sie heraus aus dem Feuer und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und so weiter kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern diesen Männern nichts anhaben konnten und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Und dann schließt das Kapitel. Es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Amen. Lassen Sie uns noch einmal ein Vers singen. Und zwar vom Lied 305. 305, die Verse 1 und 2. 305, 1 und 2. Angstmacher kennen wir zu Genüge. Etwa das Abitur, das Examen, die Krankheit, die Operation, die Arbeitslosigkeit oder heute das Erdbeben. Erdbeben, das Groß, der große Angstmacher. Und hier hat der große Angstmacher sogar einen Namen. Der Angstmacher heißt nämlich Nebukadnezar. Und drei Dinge erfahren wir von einem der größten Angstmacher der Geschichte überhaupt. Erstens, der Angstmacher macht ein Bild. Er macht ein Bild. Nach seinem Sieg, nach seinem glänzenden Sieg über den ägyptischen Gegenspieler Necho, einem Vorgänger des Herrn Mubarak, ließ er Jerusalem stürmen, so wie Grosny gestürmt wird, und demütigte die Juden, so wie die Tschetschenen gedemütigt werden sollen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die gefangenen Juden werden als Bautrupp abkommandiert für den Größenwahn des Nebukadnezars. Und er baut. Der Angstmacher macht zuerst eine Riesenmauer. Man überlege, 92 Kilometer lang, 70 Meter hoch, 20 Zentimeter dick. Die Stadtmauern von Rothenburg und Tinkelsbühl sind Lego-Teile dagegen. Er macht nicht nur eine Riesenmauer, er macht einen Riesentempel. 8 Stockwerke hoch. 7 Stockwerke für die Planeten und der 8. Stock ganz oben, das Penthouse, gleichsam für den Baal. Und dann macht er noch dazu eine Riesenburg mit den hängenden Herden, mit den hängenden Gärten für sein Liebchen Semiramis. Was man nicht alles für sein Liebchen macht. Einen teuren Urlaub, einen Superkauf beim Juwelier, der Ankauf einer Eigentumswohnung. Auf jeden Fall macht man viel, viel Schulden. So wie der Herr Nebukadnezar. Bloß wälzte der sie sofort auf jene Bautrupps und Sklaven ab. Aber er machte noch etwas. Er setzte gleichsam noch eins drauf. Er baute und machte ein Riesenbild. Dura war eine Ebene, in der nur armselige Hütten standen. Die Slums der damaligen Zeit, die Favelas. Leute mit krummen Rücken arbeiteten dort, die kaum Milch hatten, um ihre Kinder aufzuziehen. Und trotz gutem Boden herrschte dort schreckliche Armut, weil eben das Geld nach Babel floss, um die Schulden Nebukadnezars zu decken. Und eines Tages, die schauten, was denn jetzt los sei, rückten die Bautrupps an, die Zimmerleute und Maurer. Und da wurde gezimmert, gepinselt, genagelt und es entstand ein Riesenbild mitten in der Ebene, 80 Meter hoch. Also noch einmal 10 Meter höher, als die Riesenmauer schon gewesen ist. Jetzt sind wir ja wieder in der Jahreszeit, wo Leute in den Tritturlaub gehen. Eben nicht nur zum Skifahren, sondern manche lieben es warm, lieben es heiß, die Kanarischen Inseln, oder manche fahren auch nach Ägypten. Und so wie es im Urlaub gehört, schreibt man auch Postkarten. Und manche schreiben dann auch eine Postkarte, die ist besonders lieb, an den Pfarrer. Und so bekam ich auch eine aus Gizeh. Vorne ein Kamel, dahinter die Pyramide. Also, die ließ der Herrscher doch damals machen, beziehungsweise ließ er sie für sich machen. Der Herrscher selbst macht nichts. Er macht keinen Finger krumm, der lässt machen. Und dann heißt es später nur noch, der Pharao baute, die Pyramide baute Pharao. Oder die Oper baute Semper. Ja? Oder die Autobahn baute Hitler. Oder die Schlosskirche baute der Herzog. Oder der Stuttgarter Hauptbahnhof im Jahr 2030 baute der Teufel. Verstehen Sie? So. Gebaut muss auf jeden Fall werden. Das ist für jeden Oberen Ehrensache. Und als ich Kamel nun meine Postkarte, Entschuldigung, als ich die Postkarte mit dem Kamel und der Pyramide in der Hand hatte, diesem riesigen Ding in der Ebene, da kriegte ich eine Vorstellung von dem Ding, das der König Nebukadnezar machen ließ. Ein goldenes Ding, so als ob man die ganze Gegend vergolden wollte. Dort, wo der Geist Nebukadnezars weht, steht immer ein übergroßes Bild. Nicht umsonst sagte Gott, du sollst dir kein Bildnis machen. Nebukadnezar machte ein übergroßes Bild. Und man hat sich gefragt, war das ein Götterbild, war das ein Menschenbild oder war das gar sein eigenes Porträt? Niemand kennt dieses Motiv. Aber wir wissen ganz bestimmt, dass es auf jeden Fall ein religiöses Motiv war. Zum Thron gehörte nämlich immer schon der Altar. Thron und Altar stehen ganz eng beieinander. Zur Machtpolitik gehört die Staatsreligion. Oder man kann auch sagen, die Einheitsreligion. Sehen Sie, die Preußen wussten das. Und Besucher des Hohenzollerns hier in unserem Land, die kennen das. Dort ist eine Kapelle damals schon gebaut, zusammen für Christen, evangelisch, katholisch und für die Orthodoxen. Also, die Preußen wussten schon, es braucht eine gemeinsame Kapelle, um alles zusammenzuhalten. Und nicht umsonst liest man jetzt interessanterweise, was ich während vieler Jahre Theologiestudiums nie gehört habe, von der sogenannten abrahamitischen Religion. Habe ich überhaupt noch gar nie gehört. Das ist ein völlig neuer Begriff, der hier entfaltet wird. Die abrahamitische Religion ist nämlich die Einheitsreligion von Christentum, Judentum und Islam. Die drei haben eine Wurzel und sie gehören deshalb anscheinend auch zusammen. Obwohl der Koran von den Christen als schlimmsten Feinden spricht. Leider liest man nicht den Koran und kennt auch nicht den Koran, sondern glaubt den Friedenssirenen, die Frieden blasen, wo keiner ist. Aber es ist eine alte Muck. Juden, Christ und Hottentott. Wir glauben all an einen Gott. Die Einheitsreligion. Die muss es bringen. Nathan der Weise mit seiner Ringparabel lässt grüßen. Der sagt, die alle haben ja ungefähr das Gleiche. Und deshalb sprechen Christen eigentlich nie von einem Ring, sondern sie sprechen, wenn sie von ihrem Glauben sprechen, von einem Rad mit einer einzigen Narbe, von der aus die verschiedenen Speichen in alle Richtungen gehen. Und dieses Wort, das immer wieder von Jesus zitiert wird, auf dass sie alle eins seien, ist doch nicht in der Richtung gedacht, dass er einen Einheitsbrei wollte, nur der Einheit um der Einheit willen. Er wollte eine Einheit, in der er die Mitte ist, auf dass sie alle eins in mir seien. Wo in Christus keine Einheit ist, gibt es keine Einheit. Abrahamitische Religion gibt es in der Bibel nicht. Einheit in Christus oder Krieg und Streit und Unfrieden. Sehen Sie, natürlich werden Bilder auch damals nicht nur dazu gemacht, dass man sie anguckt und wieder geht, sondern sie müssen auch angebetet und deshalb müssen sie ja auch geweiht werden. Alle sollen zusammenkommen. Das erinnert an den Deutschunterricht schon vor vielen Jahren. Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Und dort ist es ja der Gessler, der von den Leuten verlangt hat, dass man seinen Hut grüßt. Aber die Geschichte mit dem Gessler haben die meisten vergessen. Und deshalb war es später kein Hut mehr, sondern es war ein Hitler, eine Standarte, ein Standbild. Wir müssen einfach die Geschichtsbücher wieder lesen. Wir müssen das Buch der Bücher wieder lesen, um überhaupt durchzublicken. Es war alles schon einmal da gewesen. Und bei Nebukadnezar wird Weihe gemacht. Und wer nicht mitmacht, kommt sofort damit unter diese Macht. Man muss anbeten. Und das größte Stimmungsmittel, das man schon damals benutzte und das auch heute wieder groß benutzt wird, das größte Stimmungsmittel ist immer die Musik. Zweimal wird es hier genannt, vorneweg die Trompeten, Blasmusik und Marschmusik. Das geht in die Beine. Das ist so etwas Richtiges für die Männer, die gerne marschieren. Und als zweites kommen die Harfenklänge, dazwischen die sanften Harfenklänge, das ist mehr für die Frauen. Und das Zittern, die Zittern, das sind für die zittrigen Alten. Und ein paar Flöten für die Kinder. Und für die ganz jungen Leute steht hier schon die Gitarren. Für jeden Geschmack etwas, vom harten Marsch bis zum feierlichen Hymnus, von Schalmeien bis zum harten Rock. Sicherlich waren auch Trommeln dabei. Trommeln, ganz bestimmt. Trommelstücke sind ja vielseitig verwendbar, auch außermusikalisch, auch als Schlagstücke gleichzeitig. Wer nicht niederfällt, wer nicht anbetet, ja, was geschieht denn mit dem? Eben das hängt mit dem zweiten zusammen. Der Angstmacher, der macht nicht nur ein Bild. Das zweite, der Angstmacher, der macht einen Ofen. Wer nicht niederfällt, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nebukadnezar war nicht nur Denkmalsetzer, er war auch Ofensetzer. Das ist das Interessante. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht für Nebukadnezar brennt, der geht selbst in Flammen auf. Wo ein Thron steht, da steht auch ein Talaltar. Und wo ein Altar steht, da steht auch ein Feuerofen. Ohne dieses Angstmittel geht es nicht. Es ist der Zentraldampfkessel des Landes, von dem aus den Leuten mächtig eingeheizt wird. Den Leuten wird heiß, wenn sie daran denken. Sie geraten in Bewegung, treten an, fallen nieder und beten an. Solche Kessel machen es, dass Leute niederfallen und umfallen. Eine technische Fortentwicklung dieses Ofens stand ja in Auschwitz. Und weitere Entwicklungen waren und sind die psychiatrischen in den Gewaltstaaten, wo es kein Holz und keine Kohle braucht, sondern nur ein kleines Spritzchen, eine kleine Dosis eines Medikaments. Und auch dort verbrennt der Geist. Auch dort verbrennt der Mensch. Nebukadnezars machen Öfen, um den Leuten mächtig einzuheizen. Und drittens, der Angstmacher macht Feuer. Er macht ernst. Nebukadnezar ist nicht nur ein Papiertiger. Sein Ofen ist keine Attrappe. Das zeigt die Fortsetzung der Geschichte. Das Volk ist versammelt, die Trompeten werden geblasen, die Musik spielt auf, eine große Ehrentribüne, Ehrenplätze, alles voll, aber drei Plätze sind leer. Ist das die Möglichkeit? Auf einer Ehrentribüne, wo alles sich drückt und drängt, sind drei Plätze leer geblieben. Und ausgerechnet auch in der Abteilung der wichtigen und überaus wertvollen Ministerpräsidenten. Denn das waren diese drei. Satrach und Mesach und Abednego waren nicht erschienen. Ein Vierter, der dazugehörte, nämlich Daniel, von dem wird hier nichts erwähnt. Wo ist Daniel? Man weiß es nicht. Daniel ist bei dieser Feuerprobe verschont geblieben. Gott schickt nicht alle in alle Feuerproben. Gott schickt nicht jeden in jede Versuchung. Gott wählt aus. Satrach, Mesach und Abednego. Daniel nicht. Fragen Sie nicht, warum der und ich diese Prüfung bestehen müssen und der nicht. Fragen Sie nicht. Wir können Gott nicht nachrechnen. Daniel war diesmal, war er verschont. Jedenfalls die drei Ehrenplätze waren leer. Und sehen Sie, man hätte sie warnen müssen. Sie sollten doch kommen, das Ganze ist gefährlich. Sie wussten, dass sie dann vielleicht doch den Gang in den Ofen antreten müssen. Denn sie wussten, dort verbrennt ja nicht nur das fromme Mäntelchen, dort verbrennt nicht nur das fromme Fell, das sie übergezogen haben, dort verbrennt auch nicht nur der fromme Pelz, den man sich hat wachsen lassen. Manche meinen ja, das Christentum sei etwas zum Wärmen, zum sich hineinkuscheln. Die Seele dürfe nicht auskühlen. Das alles wird ja vom Feuer aufgefressen und weggefressen. Es geht doch eigentlich immer um einen feuerfesten Glauben, wenn man ins Feuer kommt, in die Hitze kommt. Der Widersacher zündelt auch sonst. Angst bekommt man, wenn man weiß, was der Angstmacher alles machen kann. Und deshalb haben wir auch Angst vor einem angefangenen Jahr. Was alles jetzt noch auf uns zukommt, was wir schon erfahren haben in den letzten Tagen. Der Widersacher zündelt auch sonst. Angst bekommt man, Todesangst, wenn man weiß, was der Angstmacher alles kann und machen will. Und liebe Freunde, weil das so ist mit diesem Angstmacher, deshalb freuen wir uns über diesen Mutmacher. Und der größte Mutmacher auch der ganzen Bibel ist ja der Herr selbst, den wir hier am Werke sehen. Er schaut nicht tatenlos zu, wenn ein Bild gemacht wird, ein Ofen gemacht wird, wenn Feuer gemacht wird. Unser Mutmacher ist angesichts solcher Macher nicht machtlos geworden. Dieser Mutmacher macht nämlich auch ein Dreifaches. Dieser Mutmacher, unser Mutmacher, er macht Mut und er will Ihnen Mut machen. Noch einmal zurück. Also, die drei Plätze für die Ministerpräsidenten Sadrach, Mesach und Abednego, die waren leer. Das fällt doch auf. Das kann doch Ihnen den Posten kosten. Sowas kann Ihnen das Leben kosten. Sadrach, Mesach, Abednego, passt doch auf. Aber diese drei wissen, das kann das ewige Leben kosten, wenn wir gehen. Und das ist zu teuer, wenn man etwas tut, was das ewige Leben kostet. Es ist zu teuer, wenn man etwas tut, was das ewige Leben kostet. In der Religionsstunde eines evangelischen Gymnasiums in Stuttgart wurde vor einer Woche gelehrt: Gott kann sich nur aller erbarmen. Etwas anderes kann er gar nicht. Er liebt und schickt auf keinen Fall ins ewige Feuer, sprich Hölle. Dieser Widerspruch, ich unterstreiche Widerspruch, dass es einen Himmel und eine Hölle gebe, sei die Erfindung des Matthäus und seiner Generation. Ursprünglich richtig sei, Gott liebt alle, Gott wärmt alle, Gott bringt alle in die Sonne des ewigen Lebens. So der Religionsunterricht in einem evangelischen Gymnasium. Und in meiner Bibel steht: Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Es gibt Dinge, die das ewige Leben kosten. Die drei passen auf und gehen nicht hin. Das war keine Zivilcourage, die man sich aneignen kann. Das war kein Mannesmut, den man sich gar vielleicht sogar antrinken kann. Das war das Geschenk des Glaubens, dass man das dem geschenkt wird, der fest bleibt an dem Glauben, an den Gott, der gesagt hat: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Anbeten heißt ja richtig, jemand oder etwas so verehren oder gehorchen, wie es nur Gott zukommt. Aber Nebukadnezar ist nicht Gott. Ihm fehlt so ziemlich alles, nur nicht die Einbildung. Und deshalb hat er dieses Bild geschaffen. Nicht mitmachen, nicht niederfallen, nicht anbeten. Das ist der Mut der Gnade Gottes. Es könnte das ewige Leben kosten. Und immer wieder versuche ich das, meinen Konfirmanden einzubrennen, gleichsam einzubrennen. Jenen französischen Wappenspruch, den ich Ihnen an dieser Stelle auch gesagt habe, wo es heißt: Si omnes, ego non. Nur diese Worte stehen auf dem Wappenspruch. Und das hat sich ein ganzes Geschlecht als Leitlinie gegeben. Si omnes ego non, zu Deutsch: Wenn auch alle, ich nicht. Wenn auch alle, ich nicht. Unsere junge Generation, wird das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neu buchstabieren lernen. Wenn auch alle in der Kirche, das nur noch einen liebenden Gott, der überhaupt nicht mehr zürnen kann, kennen wollen. Wenn auch alle an den glauben, ich nicht. Ich glaube an den Gott, der es auch ernst machen kann. Ich glaube auch an den Gott, der ins ewige Feuer schicken kann. Ich glaube an den Gott, der mich selbst überlassen kann. Und von Gott getrennt sein, das ist die Hölle. Und deshalb beginnt bei vielen die Hölle schon auf dieser Erde. Wenn auch alle diesen Weg gehen, ich nicht. Wenn auch alle meinen, das sei richtig, ich nicht. Freunde, nehmen Sie es als Wappenspruch in Ihr Geschlecht hinein. Si omnes, ego non, wenn auch alle, ich nicht. Der Mutmacher macht Mut. Und zweitens, der Mutmacher macht klug. Die drei werden in der Tat sofort denunziert, auf der Stelle verhaftet und dem König vorgeführt. Man muss sich das vorstellen. Da hat einer alle Macht und nur drei kleine Hansel, die mucken auf. Was, sagt er, wollt ihr nicht meinen Gott anbeten? Dann schmeiß ich euch in den Ofen, dann wollen wir mal sehen, was das für ein Gott sein soll, der euch aus meiner Hand retten kann. Nun sind die drei unwahrscheinlich klug. Sie fangen nicht an zu diskutieren, obwohl sie an dieser Stelle sogar dazu herausgefordert werden. Es gibt Momente, wo jede Diskussion aufhört, wo man alle Argumente beiseite lässt und man nur noch die Wahrheit bezeugt. Nicht Diskussion, sondern Zeugnis. Oft sind wir an dieser Stelle, wo man nicht diskutiert, nicht mehr argumentiert, sondern wo das Zeugnis gefragt ist. Und diese drei, die legen ein Zeugnis ab. Unser Gott kann, sagen sie. Nebukadnezar kann in den Ofen stecken. Regenten können Paulus und Silas in den Kerker bringen. Sie können dem Täufer Johannes den Kopf wegnehmen. Sie können die Christen in den Tagen Neros als Brandfackeln benutzen. Sie können einen Huss auf den Scheiterhaufen schicken. Sie können Christen im Irak den Prozess machen. Eins können sie nicht, nämlich das Höchste und Beste ihres Lebens nehmen, nämlich die Gemeinschaft mit ihrem Gott. Liebe Freunde, Sie können im angefangenen Jahr mit Ihnen viel, sehr viel, fast alles machen. Und es wird vieles auf viele zukommen. Aber eines können Sie mit Ihnen nicht machen. Sie können Ihnen nicht, wenn Sie diesem Herrn gehören, Sie können Ihnen nicht die Gemeinschaft mit diesem Herrn nehmen. Ärger, Schrecken, Operationen, Krebs. Die Gemeinschaft mit Gott ist ihnen durch nichts und von niemanden zu nehmen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, rot, gelb, in allen Farben unterstrichen. Nichts, nichts, nichts kann mich von ihm trennen. Nicht einmal der Feuerofen, denn, und das ist das Dritte, der Mutmacher macht Wunder. Das ist das Dritte und Größte. Der Mutmacher macht Wunder. Was jetzt vor sich geht, entzieht sich jedem Verstehen. Nebukadnezar schnappt angesichts dieser ungeheuren Standfestigkeit der drei Leute völlig über. Er rastet aus, so wie damals Hermann Göring in Leipzig, als ihm der Kommunist Georgi Dimitrov im Reichstagsbrandprozess standhaft die Wahrheit zeigte und daraufhin Herr Göring einen Tobsuchtanfall bekam. Nebukadnezar erließ den Befehl, der in seiner Maßlosigkeit schon wieder lächerlich war, nämlich den Ofen 7-mal heißer zu machen. Und dann werden sie gefeuert. Und was jetzt kommt, ist unerklärlich. Der Mann schaut durchs Guckloch. Und siehe, die drei brennen nicht. Noch eins, ich sehe 4 Männer. Habe ich nicht 3 verurteilt? Fragt er. Dann wurde die Exekution abgebrochen, die 3 herausgeholt und es wird festgestellt, dass kein Haar versenkt ist. Und jetzt ist bei Nebukadnezar der Ofen aus. Er steht vor einem Rätsel. Er kennt ja Jesaja nicht. Wenn du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr. Das ist das Wunder der Bewahrung, das Gott macht. Und Nebukadnezar muss das andere erkennen. Der vierte ist immer dabei. Er nennt ihn hier im Text den Sohn des Höchsten, den Sohn der Götter. Wir wissen, es ist der Sohn Gottes. Der vierte ist immer dabei. Wenn es in die Hitze geht, der vierte ist immer dabei. Und wenn es in die Hitze des Krankenhauses geht und in die Hitze der Intensivstation, wenn es ins Feuer des Todes geht, liebe Freunde, der vierte ist immer dabei. Nie, gar nie, werde ich in der Hitze allein sein. Beim Examen, bei der Prüfung, bei der persönlichen Not, die ich niemandem sagen will, der ist dabei. Und wer es nicht fassen kann, der erinnert sich an Ostern, Jesus im Grab und dann der Morgen. Und nicht nur das Feuer, der Tod hat keine Macht mehr. Kein Haar war Jesus gekrümmt, kein Mantel versenkt, kein Todesgeruch in seinem Leibe. Er lebt, er ist dabei. So wird's einmal sein. Und so ist hier schon Vorblick auf die Ewigkeit. So wird's einmal sein. Keine Spur mehr von Leichengeruch. Nur Leben, volles, ewiges Leben bei ihm. Ohne Brandgeruch, ohne Leichengeruch. Er ist dabei, der Herr aller Feueröfen. Sehen Sie, in seinem Namen waren wir jetzt hier zusammen und in seinem Namen sind wir hier zusammen. Und wenn jetzt der Teufel durchs Kirchenfenster guckt, so wie damals durch die Ofenklappe, dann sieht er eben nicht nur uns, sondern er sieht auch unseren Herrn mitten dazwischen, der von den Toten auferstanden ist. Und das ist der Punkt für mich persönlich, wo ich aufhöre zu diskutieren, sondern nur noch Franz Werfel, den katholischen Schriftsteller, wo ich diesem Franz Werfel Recht gebe, wo er sagt, für diejenigen, die an Gott glauben, ist keine Erklärung notwendig. Und für diejenigen, die an Gott glauben, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. So ist es. Dieser Glaube an den Mutmacher ist nicht beweisbar, aber er ist erfahrbar. Es ist mein Gebet und mein Wunsch für Sie, dass Sie in Ihren Hitzen, in Ihren Feueröfen, in Ihren Bedrängnissen, dass Sie dort solche Erfahrungen machen können. Der vierte ist immer dabei. Und es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. So erretten. Amen. Und so lassen Sie uns singen vom Lied 529. 529, 1 und 4. 529, 1 und 4. Wir wollen beten. Herr, wir haben schon viele andere Erfahrungen gemacht. Erfahrungen, die uns das Gegenteil beweisen wollten, als was wir heute Abend gehört. Herr, und deshalb sind manche unter uns skeptisch, ob das nicht zu große Worte seien, die uns morgen und übermorgen gar nicht viel bringen, wenn bei uns wieder die Hitze groß wird und wir in Bedrängnis kommen. Aber Herr, du kannst das jeden erfahrbar machen lassen, dass du größer bist und dass du mitgehen willst und dass du keinen alleine lässt und dass wir am Schluss mit diesen drei Männern aus dem Feuerofen bekennen können und bekennen müssen, dass kein anderer Gott ist, der so erretten kann. Grüße die, die nicht kommen konnten. Grüße unsere Kranken und Alten und Einsamen. Und grüße die besonders, die in ihrem letzten Kampf des Lebens stehen. Mach Ende, Herr, mach Ende mit aller ihrer Not. So geh du mit uns nach Hause. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gute Nacht und Gott befohlen.